Hallo und herzlich willkommen bei Rethinking Marketing, dem Podcast, der Antworten darauf finden will, wie zukunftsfähiges Marketing aussehen muss. Mit namhaften Köpfen aus der Branche wollen wir darüber sprechen, warum das Marketing in der Krise steckt, welche Fähigkeiten und Tools CMOs brauchen, um ihren Job richtig gut zu machen und wie Agenturen das so begleiten können, dass sie relevant für ihre Kunden sind und auch bleiben.
Alte Regeln brechen, Neues verstehen, mehr Zukunft will, muss durch Wandel gehen. Das Marketing steht jetzt in der Pflicht, zu führen, zu prägen und nicht nur mit sich. Willkommen bei Rethinking Marketing, warum Marketing sich verändern muss. Willkommen bei Rethinking Marketing, die Zukunft beginnt jetzt bei uns.
Ich heiße Lena Herrmann, bin Journalistin und ich darf diesen Podcast hosten. Und mit mir sitzen hier heute Oliver Klein, der CEO von der Marketingberatung Cherrypicker. Hallo Oliver.
Hallo Lena, ich freue mich sehr auf die heutige Folge.
Und Felix Neuberger, Head of Marketing von Golden Toast und Leaken Urkorn. Hallo Felix.
Hallo Lena, hallo Oliver. Vielen Dank für die Einladung und auch hallo an alle Zuhörer.
Wir wollen heute mal wieder darüber sprechen, warum zukunftsfähiges Marketing so eine große Herausforderung ist und wollen einen ganz besonderen Blick auf das Thema Influencer-Marketing werfen. Denn Felix, ihr habt das Thema Influencer-Marketing für euch ja neu definiert, ihr habt es verändert und da wollen wir heute so ein bisschen drauf schauen. Vielleicht so mal zum Anfang, damit wir es ein bisschen einordnen können. Ich glaube, alle kennen Golden Toast, alle kennen Leaken Urkorn als Marke. Trotzdem seid ihr in einem Segment unterwegs, in dem sich nicht nur viele Wettbewerber tummeln, sondern dazu kommen auch noch wahrscheinlich unzählige Eigenmarken und alle verkaufen irgendwie ein ziemlich ähnliches Produkt. Das ist irgendwie Brot. Wie schafft man es, in so einem engen Markt mit so ähnlichen Produkten eine echte Differenzierung?
Ja, ich musste wirklich ein bisschen schmunzeln, nämlich am Ende verkaufen wir alle Mehl, Wasser und Salz. So einfach ist Brot, nicht ganz so einfach, nämlich Brot hat seine Tücken. Aber es ist ein Commodity-Produkt, muss man ganz klar sagen. Und deshalb kann Differenzierung heute nicht mehr nur über das Produkt entstehen. Wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt, gerade bei Leaken Urkorn auf 100% Vollkorn umzusteigen, also damit ein USP zu schaffen. Aber das ist nicht alleine das Mittel der Wahl. Für mich ist es am wichtigsten, über die Relevanz auch zu gehen. Also wir wollen aus einer vermeintlich einfachen Produkt ein Erlebnis machen. Und das haben wir eigentlich ganz gut in den letzten Jahren hinbekommen. Wir haben starke Geschichten geschaffen. Wir haben Creator und den Entertainment-Faktor mit einbezogen. Wir haben Momente geschaffen, die Menschen gerne teilen wollen und sich auch in diese Community mit engagieren. Denn der Einkauf beginnt heute, und das muss man wirklich so sagen, oft lange vor dem Regal. Wir wollen einen Anker setzen für die Konsumenten, wo sie sagen, das ist wirklich ein Produkt, auf das ich vertrauen kann, auch aufgrund der Qualität, aber weil es auch wirklich ein Erlebnis schafft.
Wir kommen gleich auf den Creator-Ansatz. Du hast jetzt hier schon eine Steilvorlage geliefert, aber Oliver, vielleicht vorab nochmal zurück zu diesem Thema Differenzierung. Das ist ja ein immer größer werdendes Thema, nicht nur beim Brot bzw. Mehl, Salz und Wasser, wie wir gerade gelernt haben, sondern auch bei ganz, ganz vielen anderen Produkten. Was ist deine Erfahrung gerade beim Begleiten von Auswahlprozessen? Ist dieser Need zur Differenzierung bereits im Pitch oder im Agenturauswahlprozess ein Thema?
Ja, ich glaube, das ist sogar oft der Anlass für einen Auswahlprozess und der Anlass für eine Veränderung, weil ein Kunde merkt, meine Verbindung zu den Verbrauchern ist überhaupt nicht mehr da. Ich werde hier verramscht oder Konsumenten kaufen andere Produkte, direkt links und rechts neben meinem Produkt liegen. Ich erlebe viele Marketingabteilungen, die zum Teil wirklich noch glauben, gerade im Commodity-Bereich, wie Felix, wie du es gerade so schön sagtest, dass ihre Marke noch eine Marke ist. Und wenn man mal streng das nimmt, sind viele Marken vielleicht heute gar keine Marke mehr, sondern wirklich abgerutscht in den Produktstatus, ohne dass es vielleicht dem Marketingverantwortlichen so bewusst ist. Und ich komme immer wieder gerne auf meine viel zitierte Studie von der Havas Meaningful Brands, die sie ja seit Jahren machen. Und wenn man dieser Studie glaubt, was ich tue, sagen 75% der Verbraucher bei den Marken, die ihnen vorgelegt worden sind, es ist mir völlig egal, ob diese Marke noch existiert oder nicht. Das heißt, nur 25% der Marken sind aus Verbrauchersicht überhaupt noch relevant und die anderen verschwinden in der Bedeutungslosigkeit. Deshalb Differenzierung und vor allem Profilierung ist, glaube ich, gerade auch aktuell, aber schon immer das höchste Gut des Marketings.
Felix, siehst du das auch für eure Marke, dieses, ja, Oliver hat es gerade sehr provokant formuliert, abrutschen in den Produktbereich. War das der Grund, warum ihr da jetzt so gegengesteuert habt? Oder Habt ihr Dinge verändert, weil ihr gesagt habt, ihr wollt beispielsweise auch einfach für eine jüngere Zielgruppe relevanter wieder werden und das Produkt eben nicht nur in den Einkaufswägen der Älteren sehen?
Also zwei Punkte dazu. Das eine ist ja wirklich, ich habe es ja gerade eben gesagt, man kann es über das Produkt erreichen, also eine Marke zu schaffen oder die Marke wieder in den Mittelpunkt zu rücken oder eben auch über die Kommunikation. Gerade heute ist es nicht mehr so einfach möglich, es nur über das Produkt zu machen. Wir sehen es immer wieder, wie schnell auch ein Produkt kopiert werden kann. Wie schnell, wenn etwas erfolgreich ist, genau die Eigenmarke sich auch drauf stürzt. Und deswegen muss man mehr als nur das Produkt anbieten. Es ist schön, wenn man dann ein Alleinstellungsmerkmal hat. Da gibt es ein paar Marken, die noch am Markt sind, aber nicht nur. Da wollten wir tatsächlich rein. Wir wollten viel mehr nochmal zeigen, warum wir so relevant sind, warum wir auch Marke des Jahrhunderts geworden sind, warum wir in den Kindheitserinnerungen immer noch präsent sein sollten. Und wir wollten eine neue Zielgruppe erreichen, ganz klar. Ich bin aber auch dagegen, und da möchte ich auch nochmal einen Satz dazu verlieren, dass man die Eigenmarken immer als diejenigen verteufelt schon fast und sagt, ja, die sind so böse, die können uns auch unglaublich helfen. Wir müssen nur lernen, damit umzugehen. Die haben einen Entwicklungsvorsprung teilweise auch, sind sehr viel schneller am Markt, sind teilweise sogar innovativer. Das müssen wir für uns nutzen, damit wir da auch nicht gegen die Eigenmarke gehen, sondern mit den Eigenmarken etwas entwickeln für den Konsumenten, bitteschön. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, die Jüngeren zu erreichen. Ich glaube, wir sind noch ein Stückchen weit entfernt davon, eine Love Brand zu sein. Aber das wäre das Ziel, so stark in den Köpfen der jungen Leute reinzugehen, dass sie verstehen, dass es eine Marke, die echt cool ist, die wir gerne kaufen wollen.
So, jetzt lass uns über den neuen Creator-Ansatz sprechen, nachdem du jetzt hier so die Tür dazu aufgemacht hast. Ihr habt einiges verändert, ihr habt euren Creator-Ansatz verändert. Würdest du inzwischen sagen, ihr fahrt eine Social-First-Strategie?
Ja, aber nicht ausschließlich Social-First. Ich würde eher sagen, das ist ein Creator-First, Community-First-Ansatz. So würde ich es eher bezeichnen. Also Social Media ist für uns heute der Ausgangspunkt vieler Kampagnen. Früher war es eher TV, man hat einen TV-Spot produziert und ihn auf Social verlängert. Das funktioniert heute nicht mehr so. Also die TV-Spots, die Snippets, die man dann nehmen würde für Social, die sind nicht performant. Da haut man sehr, sehr viel Paid drauf, aber die würden dann nicht mehr funktionieren. Heute entwickeln wir Inhalte so, dass sie zuerst in der Community funktionieren und würden sie dann auf TV und CTV beispielsweise verlängern. Also mit diesen Mitteln, mit diesen Kanälen unterstützen. Der Ansatz ist ganz klar, aber zunächst mal rein in die Communities. Und am Ende zählt nicht der Kanal, sondern ob Menschen freiwillig mit der Marke interagieren. Und das schafft man nur auf eine sehr echten, natürlichen Art und Weise.
Vielleicht kannst du ganz kurz mal so ein bisschen das skizzieren, damit all diejenigen, die jetzt hier zuhören und vielleicht die Kampagne nicht vor Augen oder im Ohr haben, wie genau habt ihr das gemacht? Wie versucht ihr, in die Communities reinzukommen und vor allen Dingen in welche?
Also ich müsste mal so anfangen. Wir haben früher mal Influencer relativ klassisch eingesetzt, Kampagnen entwickelt, Creator ausgewählt, ein Briefing verschickt und irgendwie Reichweite eingekauft. Das hat zwar Sichtbarkeit gebracht, aber oft wenig echte Verbindung zur Marke geschaffen. Also unser größtes Learning war daraus, Creator eine Werbefläche zu bieten, eine Plattform zu bieten. Nämlich die sind Vertrauenspersonen für ihre Community. Und das ist schon mal das Wichtige, die Bubbles auszusuchen, die in der jeweiligen Community relevant sind, also für uns relevant sind. Und das war bei uns die Familienbubble, die Musikbubble, Sport gehört auch dazu. Und da haben wir jeweils immer geguckt, welche Creator, die auch glaubwürdig sind, nicht die absoluten Fitness-Influencer, die passen nicht zu uns, aber welche Creator sind denn glaubwürdig und haben denen dann den Freiraum gegeben, also wirklich nur über die Plattform, beispielsweise bei Golden Toast war das das House of Toast, ihre eigenen Geschichten dann zu erzählen. Plattform war das Haus, das waren die Rahmenbedingungen und dann nicht mehr strikt nach Briefing zu gehen und zu sagen, genau so müsst ihr jetzt euren Content rüberbringen, sondern das sind die Rahmenbedingungen, macht mal. Und das ist gar nicht so einfach nur zu sagen, macht mal. Nämlich da braucht man auch ein gewisses Vertrauen, das zum einen. Man muss die Creator auch kennen, man muss auch da ein bisschen damit spielen und dann auch mal ein bisschen testen. Und das ist uns, glaube ich, bei House of Toast ganz gut gelungen.
Sag mal, da würde ich direkt mal einhaken. Wenn ich das gerade verstanden habe, also wir streichen mal das Thema Briefing, also klassisches Briefing. Wir nehmen die Creator, die einen Bezug zu euch haben, suchen die richtigen aus. und dann sagst du, mach mal. Brauchst du überhaupt noch eine Agentur?
Selbstverständlich, die sind in dem kompletten Prozess mit beteiligt. Also da geht es natürlich auch um die Creator-Auswahl. Welche sind denn die passenden? Mhm. Dann geht es auch um die Strategieentwicklung. Was ist denn die Kampagnenidee? Das ist natürlich dann auch noch ganz entscheidend. Das machen wir nicht alles in-house, sondern da unterhalten wir uns auch wieder mit Experten, mit Partnern, die das Ganze zusammenbringen. Und dann eben mit dem Manager der jeweiligen Creator, die eben diese Strategie dann umsetzen müssen. Aber nicht mehr mit diesem klassischen Briefing, genau so müsst ihr agieren. Denn die Creator wissen ganz genau, was für ihre Community die richtige Ansprache ist, was performant ist. Da erzähle ich vielleicht mal ganz kurz, wie das bei uns abgelaufen ist. Das ist immer ganz lustig, wenn man beobachtet, wie in so einem CTV-Spot, bei House of Toast haben wir eine klassische CTV-Kampagne zunächst mal gedreht. Das war wie ein Aufhänger, ein Teaser. Also auf CTV der Teaser und das wird dann übersetzt auf Social Media. Und im Hintergrund war immer unsere Agentur, die dann reingerufen hat, lass laufen, lass laufen. Und unsere Brandmanagerinnen haben immer versucht, das Produkt nochmal genau so zu positionieren, dass es natürlich werblich richtig gut passt. Und das ist genau dieser Clinch, den man dann auch hat. Und dann natürlich noch die dritte Person, das ist natürlich die Influencerin, die sagt, nee, ich möchte es ganz anders haben, nämlich das funktioniert und das funktioniert nicht. Und das meine ich mit laufen lassen. Und das ist immer dieser Zwist zwischen Brandmanagerinnen, die auch klassisch ausgebildet wurden. Zu denen wurden ganz klar gesagt, ihr müsst immer schauen, dass das Logo gerade in die Kamera gehalten wird. Das Toast muss immer schön ausschauen. Das ist aber dann nicht mehr natürlich. Und genau dieser Spagat, den muss man hinbekommen. Und deswegen Freiraum lassen.
Ja, genau. Wenn du sagst, ich will Influencer nehmen, ich möchte es authentisch machen, ich möchte in deren Zielgruppe rein, wie weit muss man dann eigentlich noch lockerer lassen? Ob das Logo jetzt gerade ist oder schräg, wie weit muss das eigentlich nicht wirklich total laufen lassen, dass du sagst, wir nehmen alle Einflussfaktoren raus, wir nehmen die Brandmanager raus, wir nehmen die Manager der Influencer raus, sondern wir lassen die Kreativen meiner Agentur und die Influencer zusammen loslegen. Muss das nicht eigentlich dann viel lockerer sein? Oder wie weit ist das denn noch gestaged? Wie weit ist das klassisch? Oder in welche Richtung bewegt ihr euch da?
Also Echtheit lässt sich nicht mehr produzieren. Sie muss einfach zugelassen werden. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das Einzige, was gestaged ist, und da kommt es natürlich auf den Kanal drauf an, der eine Kanal, CTV, das ist nur eine klassische Werbung. TV, eine klassische Werbung. Da kann man auch werblich sein, weil auch die Konsumenten beispielsweise jetzt auch auf Netflix, um jetzt mal einen Kanal zu nehmen, die sind es gewohnt, dass da Werbung dann kommt und schauen es auch an. Das ist bewiesen, dass CTV eine ganz gute VTR hat, View-Through-Rate. Die ist gut. Also da ist es akzeptiert. Was nicht akzeptiert wird, ist auf den Social-Media-Kanälen. Da ist Werbung nicht so gut. Also vor allem, wenn es so plakativ gemacht wird. Und da muss man es laufen lassen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, welchen Kanal man eben anspricht.
Oliver, du fragst jetzt gerade so interessiert nach. Das klingt für mich zumindest so, als ob du noch nicht so viele Marketing- und Brandmanager in deinem Leben getroffen hast, die gesagt haben, ach, alles easy, ich lass die da mal machen. Ich mische mich da nicht mehr so wahnsinnig ein, einfach nur, damit es authentisch ist.
Naja, ich erlebe ja sehr, sehr viele. Und in der Tat gibt es Menschen, und das hat nicht immer nur was mit der Marke zu tun, sondern wirklich auch mit den Menschen, wie sie geprägt worden sind und welche Rolle sie dann auch in dem Unternehmen spielen, die sehr kontrolliert sind und die sehr viel Einfluss nehmen wollen. Und es gibt aber viele auch, und ich hoffe und sehe das auch immer zunehmend mehr, die merken, damit kommen wir nicht mehr weiter. Wir müssen was Neues ausprobieren, wir müssen da lockerer rangehen, wir müssen in der Tat authentischer sein, damit wir mehr Glaubwürdigkeit entsprechend erzielen, bis zum Komplettloslassen. Ich glaube, es muss wirklich in die Richtung gehen, dass man mehr spielerischer damit umgeht, was ich gerade in der aktuellen Zeit, wo ja viele unter Druck sind, was ich total vermisse. Ich glaube, Werbung so im klassischen Sinne funktioniert nicht, aber trotzdem machen das ja noch viele. Wenn wir uns einfach mal einen klassischen Werbeblock anschauen, ich weiß nicht, wer davon begeistert ist, ehrlicherweise. Und wer wirklich noch so hinguckt, wie uns die Werbewirkungsforschung das versucht immer zu verkaufen. Ich glaube wirklich, es muss mehr Entertainment geben, was du vorhin gerade schon sagtest. Es muss mehr Begeisterung geben. Und ich sehe schon Menschen, die das machen. Ich finde, es gibt noch zu wenige. Aber ich glaube, der Druck, der dann kommt, wird, glaube ich, noch mehr in diese Richtung eine Bewegung schaffen. Auf der einen Seite gibt es dann die, die nur in Performance denken. Und die anderen sagen, nee, wir müssen es laufen lassen. Wir müssen lockerer sein. Und wahrscheinlich werden die erfolgreicher sein.
Vielleicht kann ich hier nochmal ganz kurz anschließen. Wir hatten ja so viele Beispiele, Oliver, gerade beim Best Agency Award, wo wir uns ganz, ganz viele angeschaut haben, was jetzt aktuell an Werbung gezeigt wird. Und ich habe mir sehr häufig gedacht, seid doch mutiger, mach doch etwas, was mal anders ist als alle anderen. Und das fällt vielen noch schwer. Natürlich braucht es Leitplanken und auch eine klare Markenstrategie. Und die ist bei jeder Marke ein bisschen anders, weil wir auch andere Zielgruppen oder andere Communities auch ansprechen. Und bei manchen, das muss man auch sagen, stecken Stakeholder, es ist ein Familienunternehmen und auch da ist man noch mal ein bisschen konservativer. Da muss man definitiv Rücksicht darauf nehmen. Aber innerhalb dieser Leitplanken muss man Vertrauen schenken. Und wenn jetzt jeder Satz freigegeben werden muss, verliert der Content genau das, was ihn eigentlich erfolgreich macht, und das ist die Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit, die vermisse ich zuletzt, gerade wenn man sich KI anschaut. KI ist ein tolles Tool, wenn man es richtig einsetzt, aber damit schaffen wir uns leider auch sehr viel Gleichheit. Nämlich KI spuckt genau das aus, was jeder andere dann eben auch bekommt. Man braucht es ja nur mal ausprobieren. Die gleichen Ideen, die gleichen Produktideen, die werden dann immer von KI ausgespuckt. Klar, weil es einfach nur Average ist. Und da müssen wir wieder weg, wieder mehr auf uns selbst gucken, auf die Kreativen mehr schauen und loslassen können. Ganz, ganz wichtig. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Appell.
Das finde ich total toll. Ich erlebe ja viele, da erlebe ich das auch, dass man eher doch sehr klassisch und sehr traditionell unterwegs ist. Was würdest du denen sagen, wie kommen sie denn dahin? Mal angenommen, du hast diesen Inhaber oder das Management, das Board. Man hat die ganzen Erfahrungswerte der letzten Jahre und ich glaube nicht mehr dran, ich möchte was ändern. Wie überzeugt man die Stakeholder drumherum, das Board, den Vertrieb, R&D, alle, die da mitreden vielleicht, dass man sagt, nee, wir müssen einen anderen Weg gehen, wir müssen das anders machen. Wie kriegst du sie dazu oder wie hast du sie dazu bekommen? Was kannst du den Zuhörern, die vielleicht in der gleichen Situation sind, mitgeben? Wie kriegt man so eine Organisation auch einen neuen Weg mitgenommen, dass sie das auch wirklich machen? Weil das ist ja ein Investment. Und du kannst es ja nicht vorrechnen und sagen, wir machen das und deshalb wird sich das auf jeden Fall rechnen, sondern du weißt es ja vorher nicht. Wie nimmt man die Leute mit?
In den Prozess mit einbeziehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und von Anfang an. Die Gedanken teilen, vielleicht sogar die Medienagentur und auch die Kreativagentur mit einladen und nicht zunächst briefen und dann sagen, ja, und das ist jetzt der Outcome, sondern auch in der Entstehungsgeschichte mitnehmen. Was haben wir vor? Was ist unsere Vision? Warum funktioniert das eine und das andere nicht? Warum funktioniert es nicht mehr? Das sind, glaube ich, die wichtigsten Punkte überhaupt, die Stakeholder frühzeitig abzuholen. Vertrauen muss man sich auch irgendwo verdienen. Das heißt, das ist nicht von heute auf morgen, dass man sagt, ja, jetzt nimm doch das komplette Budget und setz es in einen Kanal rein oder gerade Social, ist ja doch für viele noch sehr befremdlich. Und da tun sich viele schwer, warum man denn da so viel Geld ausgeben muss oder sollte. Genau diese Transition ist wichtig, auch was Produkte übrigens angeht, dass wir auf eine Linie zum Beispiel setzen, wie beispielsweise bei Leek & Urquhart mit dem 100% Vollkorn. Das ist ein Riesenaufwand. Das sind mehrere Jahre, die man damit beschäftigt ist, die neue Rezeptur in dieser Qualität auch herzustellen, neue Silos zu bauen, auf die Linien zu kommen. Das ist aufwendig und da muss man mit einer klaren Strategie und mit einer klaren Vision diese Vision auch teilen und alle mitnehmen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Zum Thema mitnehmen, aber auch Sicherheit geben. Es kommt immer wieder vor, dass ich mich mit Kunden, also Marketingabteilungen, diskutiere, dass sie sagen, ja, wir machen das und wir machen jetzt vielleicht auch einen klassischen Pitch und da kommen Ideen raus und wir gehen in den Test. Wie siehst du denn das eigentlich? Wie weit kann man solche Ansätze testen oder wie weit sind Tests vielleicht auch gar nicht zielführend dafür? Wie siehst du das?
Kommt ja darauf an, was man testet. Also wir testen sehr viel, was Produktverpackungen angeht, im Regal. Da wird im Vorfeld getestet. Ich denke, bei Content, bei Creatives ist es schwieriger, aber auch da kann man schon abtesten, ob es zur Marke auch passt. Und vieles ist tatsächlich Fingerspitzengefühl. Also wir verlassen uns viel zu sehr auf Tools mittlerweile und denken mit Heatmaps, dass wir da weiterkommen. Ich glaube, dass wir mit 20 Jahren Erfahrung irgendwann mal wissen sollten, was denn wirklich funktionieren kann. Deswegen war das Marketing aus meiner Sicht früher sehr, sehr kreativ und vielleicht sogar kreativer als jetzt. Ich glaube sogar dran, auch mutiger. Und da müssen wir wieder hin. Also mehr aufs Bauchgefühl hören. Testen ist gut. Messen ist auch sehr wichtig. Aber wir verlassen uns momentan zu sehr auf Tools und denken, nur weil wir in der Benchmark sind, weil irgendeine Benchmark vorgegeben wurde. Und da tausche ich mich immer sehr gut mit den Medienagenturen auch aus. Was heißt denn das jetzt, wenn wir in der Benchmark sind oder über der Benchmark sind? Wir performen doch trotzdem nicht. Und deswegen, da muss man weg von den KPIs auch mal hin zu, wie können wir anders an die Thematik herangehen, sodass die Absatzzahlen noch kommen. Nämlich Performance ist ganz, ganz wichtig. Und das kann man nicht immer so einfach messen.
Aber was sind denn dann eure KPIs oder was messt ihr denn dann? Worauf schaut ihr besonders?
Es gibt viele Faktoren, auf die wir natürlich gucken. Das eine sind Brandlift-Studien. Also wir schauen natürlich, dass die Ad-Recognition hoch ist. Auf Social natürlich, auf die VTR oder auch gerade wenn man so einen geringen Budget oder so ein geringes Budget hat, wie effizient man das Budget auch einsetzen kann. Das sind natürlich Punkte, die wir da mit berücksichtigen. Aber letztendlich der GF, der geht um eine Sache und das ist der Abverkauf. Was habt ihr denn mehr? Ihr habt so x Summe eingesetzt. Wie viel habt ihr denn mehr damit generiert? Und das geht nicht von heute auf morgen. Das ist meistens eine lange Journey. Aber dennoch ist der Absatz entscheidend.
Ich würde ganz gerne nochmal auf das Agenturthema kurz zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, ihr denkt sehr viel von Social beginnend, dann eben zum Beispiel in CTV. Arbeitet ihr da mit einer Agentur, also mit einer kreativen Agentur zusammen oder habt ihr für Social und für, wenn wir jetzt die klassischen Kanäle da auch CTV reinpacken, habt ihr da eine extra Agentur dafür?
Wir arbeiten mit verschiedenen spezialisierten Partnern, nennen wir es mal so, zusammen. Für uns gibt es heute nicht mehr die eine, früher war es immer die Lead-Agentur, die alles macht. Das gibt es nicht mehr. Also für uns zumindest nicht. Gerade bei Creator-Marketing braucht man Partner, die Communities verstehen, die auch gut und eng mit Creator zusammenarbeitet und auch bucht und das natürlich auch gemeinsam dann macht. Wichtig war bei uns bei der Auswahl, dass die Agenturen gut zusammenpassen, sich gut untereinander verstehen und sich kein Thema streitig machen. Und entscheidend ist für uns immer, dass alle auf dieselbe Markenstrategie einzahlen. In diesem Fall war es dann Philipp und Cointy beispielsweise, Elbdudler, die dann mehr den Social Part übernehmen, Leica bei Leaken Urkorn und Karl Nann bei Leaken Urkorn. Also wir haben viele Agenturen und dann natürlich darf man nicht vergessen, die Media-Agentur mit Jom. Jetzt habe ich alle erwähnt.
Sehr gut.
Bisschen Werbung.
Na, ist ja gut, ist ja völlig in Ordnung. Ich finde es ja gut, wenn du Partner hast, wo du sagst, die machen da einen guten Job. Arbeiten die auch zusammen? Also forcierst du das, dass sie zusammenarbeiten oder steuerst du die jeweils einzeln an? Oder wie arbeitet ihr vom Arbeitsmodell her miteinander?
Also wir machen es immer mit einem All-Agency-Day, wo sich alle treffen. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, gerade am Anfang einer Strategie, dass jeder auf der gleichen Seite ist und weiß, woran momentan gearbeitet wird. Und so machen wir das auch während einer Kampagne. Das heißt, da ist ganz, ganz klar aufgeteilt. Elbdudler macht beispielsweise nach der Kampagne die, bei Golden Toast war es dann die WG. Also wir haben dann das House of Toast verlängert zu und eine WG daraus gemacht. Das hat dann Elbdudler sehr schön von der Transition gemacht. Und im Vorfeld die Strategie hat Philipp und Cointy beispielsweise dann mit uns im Schulterschluss dann auch entwickelt. Also das Zusammenspiel ist ganz, ganz wichtig, ja.
Super, weil ich erlebe das nämlich sehr häufig, dass viele immer die Agentur einzeln ansteuern und sich wundern, warum sie dann immer rausglitschen oder jede Agentur immer was anderes vorstellt und man das dann einen wahnsinnigen Aufwand hat, dieses zu synchronisieren. Und das klingt ja ganz gut, wie er das gerade macht.
Sehr richtig, Oliver, ja. Ja.
Das bedeutet aber, dass beispielsweise es passieren kann, dass ihr eine Social-Kampagne macht, dass ihr mit Creatoren zusammenarbeitet, dass ihr euch dann entscheidet, noch in CTV beispielsweise reinzugehen und das dann aber von einer anderen Agentur umgesetzt wird?
Nein, das steht im Vorfeld schon fest. Also zum einen entscheidet sich jetzt, welches Budget wir für nächstes Jahr wieder bekommen. Dann entscheiden sich oder ich entscheide dann auch die Kanäle gemeinsam mit der Media-Agentur. Was macht denn für dieses Budget am meisten Sinn? Wie können wir es am effizientesten, um die Reichweite auch zu erreichen? Und dann fangen wir schon sehr frühzeitig auch an, jetzt auch schon wieder für die Creator-Auswahl. Das steht schon fest. Also es stehen sowohl die Agenturen fest, als auch in etwa das Thema. Also wir denken Kampagnen heute nicht mehr als einzelne Maßnahmen, sondern eigentlich als Content-Ökosystem. Ich finde das so ein schönes Wort. Also mit dem House of Toast haben wir damit ja auch eine Plattform geschaffen, unterschiedliche Creator aus Food, Gaming, Familie und Lifestyle zu integrieren und damit jeder seine eigene Geschichte erzählen kann. Und das wollen wir auch im nächsten Jahr wieder fortführen. Deswegen auch diese Geschichte steht schon in etwa fest, was der Rahmen hat, zumindest angeht. Die Communities stehen auch fest. Das Budget nur noch, das steht noch aus. Ja. Das Wichtigste eigentlich.
Wollte ich gerade sagen. Wobei auch, wenn alles drumherum natürlich nicht funktioniert, dann kann einem auch das größte Budget nicht besonders gut,
das stimmt, ja,
helfen.
Ich habe noch mal einen Punkt, den du gerade sagtest. Ich finde das mit dem House of Toast spannend, weil ich erlebe das oft, wenn das Marketing sagt, ich brauche jetzt hier eine neue Kampagne, ich mache dafür einen Auswahlprozess, ich brauche einen Pitch, und dann kommt ja ganz oft, okay, das ist aber kein Pitch-Briefing, das ist ein Briefing für die spätere Aufgabe, wir streichen das zusammen, diskutieren das dann oft auch im Marketing und sagen, okay, was wollt ihr denn wirklich? Ja, ich brauche eine Kampagne. Ist es denn wirklich eine Kampagne noch? Oder wenn du jetzt mit dem House of Toast kommst, für mich ist das ja mehr eine übergeordnete Leitidee, unter dem sich alles dann sammelt. Und wenn ich draußen schaue, sehe ich doch viel mehr noch Kampagnen und in den klassischen Kampagnenmechanismen, als dass ich Leitideen sehe, oder andere nennen das dann Organizing Idea, oder hier gibt verschiedene Begriffe, das aber übergeordnet ist, was so zwischen Marke und dann Maßnahmen steht irgendwo dazwischen, was aber längerfristig hält. Welche Rolle spielt das für dich? Oder was glaubst du, welche Rolle spielt so eine Idee, eben House of Toast, die eben nicht wahrscheinlich eine reine Kampagnenidee ist, sondern die vielleicht eine andere Funktion hat? Kannst du uns da ein bisschen Einblick nochmal geben?
Ich habe es vorhin kurz erwähnt mit Content-Ökosystem. Wir haben auch sowas wie Distinctive Brand Assets, die wir immer wieder einsetzen wollen. Da gibt es noch ein paar. Ich glaube, wir sind da nicht mehr so klassisch wie früher unterwegs, wo wir sagen, genau dieser Jingle und das muss hier vorkommen. Da haben wir ein Rahmen-Setup, das uns wichtig ist. Die Leitidee wird das ganze Jahr wieder getragen, also wie das House of Toast wird es im nächsten Jahr auch wieder geben, mit verschiedenen Peaks. Peaks sind dann solche Spitzen, wie man vielleicht früher mal Kampagnen gesagt hätte, aber die klassische Kampagne findet so nicht mehr statt. Also bei uns nicht mehr. Wir verteilen das sehr, sehr viel mehr auf das ganze Jahr. Wir wollen immer wieder kleine Peaks setzen und dann wieder größere, wichtige Akzente setzen. Auch hier wiederum, um das ganze Jahr über präsent zu sein. Es kommt dann noch dazu, dass wir natürlich auf Social Media mit Always On immer präsent sein wollen, aber dann mit den Spitzen auf CTV nochmal stärker Impulse setzen wollen. Jetzt zur neuen, nennt es jetzt einfach mal Creator-Kampagne, obwohl wir gerade eben gesagt haben, Kampagne sind es nicht richtig, sondern es sind bestimmte Distinctive Brand Assets, es sind Leitideen, die wir das ganze Jahr dann überspielen, und wir werden da zukünftig noch stärker auf langfristige Creator-Partnerschaften setzen, statt auf einzelne Postings, die wir da früher gemacht haben. Und unser Ziel ist es dann, Menschen aufzubauen, die wirklich zu unserer Marke passen und über einen längeren Zeitraum gemeinsam mit uns Geschichten erzählen. Das ist eigentlich diese Leitidee, von der wir dann sprechen im nächsten Jahr.
Jetzt hast du ja noch neben deinen Käufern eine andere Zielgruppe, den Handel. Wie funktioniert das denn im Listungsgespräch, wenn eben nicht kommt, ja, wir haben hier die Kampagne, so sieht das ausgesteuert aus und da sind wir jetzt ganz klassisch so und so unterwegs und wow und bang, sondern wir haben jetzt hier mehr so eine Always-On-Strategie mit bestimmten kleinen Ausschlägen etc. und dem House of Toast dahinter. Wie hat der Handel reagiert oder wie reagiert ihr dann in solchen Gesprächen, wo der Handel ja auch sagt, was unterstützt ihr, wie macht ihr das? Hat das eine Auswirkung oder ist das egal?
Ist das selbstverständlich eine Auswirkung, weil meistens wir auch zu den Peaks neue Produkte rausbringen. Und die wollen wir natürlich so gut wie möglich auch vom Handel, der unser Partner ist, unterstützt bekommen. Mit Aktionen am POS, das heißt mit Aufsteller, vielleicht auch eine Erlebnisplatzierung, mit Aktionen, mit Couponing, und darauf stützt vieles. Und dafür brauchen wir auch Listungen. Und das ist in letzter Zeit gar nicht so einfach, mit Neuprodukten gelistet zu werden, vor allem mit einer guten Distribution. Das ist die größte Herausforderung aktuell. Auch natürlich mit Preisverhandlungen noch in Verbindung, dass wir da eine Listung hinbekommen, die ausreichend ist, um ein Neuprodukt überhaupt in der Werbung zeigen zu können. Der Invest ist aktuell einfach zu hoch. Und deswegen bringen wir dann die Neuprodukte eher am POS, verkaufsfördernd, und zeigen bei Kampagnen die wichtigsten unsere klassischen Produkte.
Ah, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich würde sagen, so in der alten Marketing-Schule hat man gelernt, neues Produkt ist gleich TV-Spot beispielsweise. Also es ist einfach große Reichweite. Ich hätte gefragt, ob man wirklich auf Social First oder einen Creator-Ansatz setzen kann, wenn man neue Produkte launcht. Aber das ist dann offensichtlich nicht der ultimative Weg.
Begleiten kann man es machen. Wir haben es damals bei Golden Toast mit Rubio Fee gemacht. Das war die Queen of Bread. Und da haben wir das Brioche-Sandwich gelauncht. Aber auch hier, wir haben das zwar über 6 verschiedene Spots mit der Rubio Fee gemacht, war wirklich sehr spannend, weil es der erste Social First eigentlich Ansatz war von uns. Aber immer mit dem kleinen Gedanken, wir bringen nicht nur das Brioche oder zeigen nicht nur das Brioche, sondern wir wollen eigentlich kommunizieren auf die komplette Sandwich-Range, weil es sonst einfach zu klein ist und auch nicht überall zu kaufen gibt. Also es waren viele Konsumenten verärgert, weil sie gesagt haben, jetzt sehen wir die Werbung und wo gibt's denn überhaupt euer Brioche? Und diese Frage war gar nicht so leicht zu beantworten. Wir können nicht in jeden Lebensmitteleinzelhandel reinschauen und sagen, genau bei dem gibt es das. Deswegen leider nur unterstützend und vielleicht auch als Highlight-Produkt, aber die komplette Range müsste eigentlich gezeigt werden.
Jetzt hast du uns tief einblicken lassen, Felix. Vielleicht abschließend, gibt es so Stellschrauben bei dir in der Abteilung oder auch in der Zusammenarbeit mit den Agenturen, wo du sagst, an der und der Stelle müssen wir noch optimieren, damit ja das, was am Ende sichtbar ist, noch besser funktioniert? Oder würdest du sagen, es läuft eh schon alles total super?
Das wäre schrecklich, wenn ich das sagen würde. Es ist ein ständiges Optimieren. Also wir testen ständig, wir schauen, welche Creatives am besten ankommen. Wir testen ständig auf Social. Auch da ist ja so viel Bewegung auch drin von den Kanälen schon alleine, was die Trends angeht, sowohl Produkttrends als auch Trends auf Social Media. Wir sehen sie immer wieder, dass selbst Influencer Trends setzen können. Wir haben es dieses Jahr gesehen mit verschiedensten Produkten, die dann plötzlich komplett leer gekauft wurden. Und darauf müssen wir reagieren. Also zum einen auf Trends. So schnell können wir manchmal gar nicht reagieren, wie wir gerne wollen würden. Aber zumindest von der Kommunikation können wir das. Und da brauchen wir agile Partner. Da müssen wir selbst sehr agil sein, schnell sein, um reagieren zu können. Und Anpassung ist ständig notwendig.
Oliver, auch an dich die Frage abschließend. Du hast viele neugierige Nachfragen gestellt. Offensichtlich hat dich vieles von dem, was Felix erzählt hat, auch durchaus beeindruckt oder inspiriert. Nachdem du Felix jetzt zugehört hast, wo scheint es richtig gut bei ihm zu laufen, wo du vielleicht bei anderen Unternehmen oder Agenturen noch größere Defizite siehst?
Felix, erstmal vielen Dank dafür. Ich habe von dir 2, 3 Sachen mitgenommen, die ich ganz wichtig finde. Und ich betreue ja mit meinem Team auch ganz viele Mittelstandskunden, die alle sagen, ich habe zu wenig Geld. Mein Budget ist zu klein im Vergleich zu den vermeintlich Großen. Dafür habt ihr aber etwas, was viele Große nicht haben. Ihr habt nämlich die Chance auf eine gewisse Dynamik und auf eine gewisse Geschwindigkeit. Ihr könnt agiler reagieren, weil ihr eben unternehmerischer handeln könnt und schneller auch handeln könnt. Ich glaube, da ist eine Riesenchance. Dann habe ich bei dem mitgenommen, dass er sagt, wir glauben auch an eine starke, große Leitidee und nicht eben an reine, immer wieder neue Kampagnen, sondern wir haben etwas, das haben wir für uns, für unsere Marke erfunden, das ziehen wir durch und auch längerfristig und ordnen da alles drunter. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, einen ganz wichtigen Effekt. Das fehlt vielen, ehrlicherweise, die sich dann von Kampagne zu Kampagne hangeln oder wieder neu, weil sie immer wieder auf der kurzfristigen Suche nach neuen Effekten sind. Und ihr habt da so eine Art kommunikativen Leitstern unter eurer Marke, was ich super wichtig finde. Und ich finde es gut, dass es euch gelingt, die Komplexität für euch zu reduzieren, indem eure Agenturen zusammenarbeiten. Was du vorhin hattest mit All Agency Day und auch dann einer Kollaboration auf der Maßnahmenebene, das finde ich super wichtig, weil ich erlebe das oft, dass das vielen Unternehmen fehlt, weil sie es einfach so nicht gewohnt sind, weil sie diesen Vergleich nicht haben. Und vielleicht macht diese Folge hier dem einen oder anderen Mut, mal kritisch zu überlegen, ob die Arbeitsweisen und die Prozesse, die sie heute haben, ob die wirklich noch zielführend sind und vielleicht von dir und was du beschrieben hast heute ein bisschen zu lernen, ja, und motiviert sie, einen Schritt weiter zu gehen und vielleicht einen Schritt mutiger weiterzugehen und es auszuprobieren. Finde ich super. Vielen Dank.
Oliver, auch an dich vielen Dank und Lena. Wenn das vom Oliver schon so kommt, dann muss man da genau zuhören, nämlich der hat wirklich Ahnung. Und vielen Dank für das Feedback.
Ich danke euch sehr, dass ihr heute hier gewesen seid und dass wir dieses wirklich spannende und offene Gespräch führen konnten. Insofern herzlichen Dank euch beiden.
Super, vielen Dank, Lena.
Danke.
Macht's gut, tschüss. Auch, tschüss.